Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 95 des Politik-Podcasts hier aus dem Hauptstadtstudio. Mein Name ist Katharina Hamberger und wir begrüßen Sie heute an einem Donnerstag in einer Sitzungswoche. Das heißt, der Bundestag kam heute zusammen und heute wurde unter anderem über ein Gesetz gesprochen, das gleich unter mehreren Namen bekannt ist. Das eine ist der Name, den das Innenministerium diesem Gesetz gegeben hat, nämlich das geordnete Rückkehrgesetz, was ganz gut in dieses Framing passt, das die Bundesregierung zurzeit mit einigen Gesetzen macht. Dann gibt es den Namen, den Pro-Asyl diesem Gesetz gegeben hat, nämlich Hau-Ab-Gesetz. Und dann gibt es noch einen dritten Namen und das ist der tatsächlich ganz offizielle und da muss mir Gudo Lorgeuter helfen, die hier am Tisch sitzt.
Ich habe es nicht schriftlich vor mir liegen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es das zweite Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung der Ausreisepflicht. Nicht zu überwechseln mit dem ersten Gesetz, ansonsten selben Namens.
Und das ist das eine Thema und das andere ist die AfD und für das sitzen heute mit am Tisch
Nadine Linden, hallo.
Ja, und der Volker Fintermer, hallo.
Ja, wir fangen an mit der Debatte um dieses Gesetz mit den verschiedenen Namen. Gudula, du hast die Debatte heute verfolgt. Was ist dir heute hängen geblieben? Also das war ja ein Gesetz, über das sehr, sehr lange geredet wurde, über das auch lange gestritten wurde und jetzt ist es in der ersten Lesung im Bundestag gewesen.
Was mir heute in der Form aufgefallen ist, dass Opposition und Koalition völlig unterschiedlich geredet haben. Das ist zwar öfter so, das war aber hier ganz besonders auffällig. Horst Seehofer ganz betont zurückgenommen, sachlich, ernsthaft.
Überraschend für dich?
Ja, das ist der neue Seehofer. Das ist nicht mehr überraschend, aber es ist doch anders, als es noch vor einigen Monaten war. Aber eben auch in der Dramatisierung der Situation, warum dieses Gesetz notwendig ist und Ähnliches, ganz zurückgenommen. Anders die Opposition, AfD-Kurio in der bei ihm üblichen, sehr dramatischen Wortwahl, aber sehr dramatisch auch Grüne und Linke. Und das waren wirklich einfach unterschiedliche Sachverhalte, unterschiedliche Gesetze, unterschiedliche Lebenswelten, über die da geredet wurde. Das war schon interessant und es klang auch glaubwürdig, sowohl von Seiten der Union als auch von Seiten von Grünen und Linken, dass sie wirklich die Welt unterschiedlich sehen.
Das war ja ein richtiges Kontrastprogramm, wenn man diese Debatte verfolgt hat. Ja. Also Grün, Linke auf der einen Seite, die AfD mit Gottfried Curio wirklich dramatisch auf der anderen Seite. Hat denn die Koalition das irgendwie geschafft, das wieder zusammenbinden oder hat Horst Seehofer das durch seine ruhige Rolle versucht, indem er das alles nüchtern betrachten wollte?
In diesem Fall waren sich alle wieder, wie das bei diesem Thema ja häufig so ist, einig darin, in der Ablehnung der Wortwahl auch der AfD. Unter anderem ging es um das Wort Zwischenverwahrung. Das hat Helge Lind, SPD, in dieser Weise zurückgewiesen.
Menschen werden nicht zwischenverwahrt. Sie werden vielleicht in Gewahrsam genommen, inhaftiert, aber nicht zwischenverwahrt. Egal aus welchem Grund, ob legal oder illegal oder illegitim Sie hier sind, diese Grenze gibt uns das Grundgesetz. Und wenn Sie sich nicht auf dem Boden des Grundgesetzes bewegen, sollten Sie sich ernsthaft überlegen, ob Sie noch einen Tag weiter hier in diesem Parlament sitzen wollen.
Und das hat auch die Union so geteilt. Das heißt, in dem Punkt waren alle verbunden, wenn auch sonst es eben auch extrem kontrovers war zwischen Grünen und Linken und den Koalitionsparteien, vor allem der Union. Und dabei fällt jetzt vielleicht schon auf, dass ich die FDP noch nicht erwähnt habe. Das liegt daran, dass sie sehr leise ist in dieser Debatte, weil sie einige Punkte sogar mitträgt und aber eben insgesamt sagt, das ist nicht der große Wurf.
Ich würde mal gern an den Anfang des Gesetzes zurückgehen oder sozusagen den Grund, warum man dieses Gesetz überhaupt braucht. Weil, soweit ich mich erinnere, haben wir ja ziemlich viele Verschärfungen in der letzten Zeit schon gehabt, auch was Abschirmungen betrifft. Jetzt ist tatsächlich die Frage, warum musste die Bundesregierung da nochmal weitere Verschärfungen auf den Weg bringen? Geben das auch die Zahlen her?
Jein, es gibt eine Zahl, die es hergibt. Abschiebungen gestalten sich immer schwieriger. Es hat 25.000, wenn man es so benennen will, geglückte Abschiebungen im vergangenen Jahr gegeben, 31.000 gescheiterte. Das ist also das erste Mal, dass mehr gescheitert sind, als vollzogen wurden. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist über welche Zahlen wir insgesamt reden. Und da hängt es sehr davon ab, wen man fragt, ob da eine sachliche Antwort kommt. Und das ist auch zum Teil, wir hatten heute Herrn Mitsch von der Werteunion im Interview.
Das ist der Teil der Union, der gerne Angela Merkel komplett deinstallieren möchte, wenn man das freundlich sagt.
Genau, also, ja, man muss auch sagen, der überaus kleine Teil der Union, weil ich finde, das geht ja in diesen Fällen auch durchaus unter, dass es 2000 Mitglieder ungefähr sind.
Das stimmt für die Werteunion, das stimmt aber nicht für die Zahl, die jetzt kommt, nämlich dass da immer verwiesen wird auf die Viertelmillion oder die 235.000 Ausreisepflichtigen. Das ist durchaus auch in anderen Teilen üblich für das Argument, eben wir müssen mehr tun. Und das ist eine Zahl, die wenig Verbindung zu unserem Thema hat. Zum einen muss man sie erstmal halbieren, denn wenn wir von der Abschiebung von ausreisepflichtigen Asylbewerbern, abgelehnten Asylbewerbern reden, dann ist die Hälfte davon, hat nie einen Asylantrag gestellt. Das sind zum Teil EU-Ausländer, das sind zum Teil auch Karteileichen, die gibt es zum Teil gar nicht mehr in Deutschland. Und vor allem sind da aber sehr viele Leute dabei, die eben auch nicht abgeschoben werden können, weil sie in Ausbildung sind, aus gesundheitlichen Gründen, weil sie familiäre Bindungen haben. Es geistert die Zahl 57.000 rum. Das ist natürlich auch nicht nichts. Also das ist schon.
Aber es ist schon was anderes als die zuerst genannte Zahl. Und also ich erinnere das immer so ein bisschen, ne? Jeder nennt Zahlen, die ihm gerade so in seine politische Agenda passen. Und ich finde es echt immer fatal, wenn man das so hochzieht und dramatisiert.
Das ist schwierig, wobei.
Jetzt mal die Frage stellen, was würde sich denn durch das Gesetz effektiv verbessern? Sind das wirklich Fortschritte damit verbunden, dass man sagen kann, es wird in Bahnen gelenkt, die für alle nachvollziehbar und überprüfbar sind?
Also erstmal hatten wir ja schon gesagt, das ist das zweite entsprechende Gesetz. Das hatte ein erstes entsprechendes Gesetz gegeben. Und viele sagen, und das scheint mir plausibel, dass man da eigentlich schon ziemlich an die Grenzen dessen gegangen ist, was man sinnvollerweise tun kann. Das waren solche Sachen wie, dass die Voraussetzungen für Atteste ganz wesentlich verschärft wurden oder dass auch Abschiebungen nicht mehr mitgeteilt werden, also nicht mehr den Leuten angekündigt werden. So und nun will man aber mehr tun und die Frage ist, wo kann man das eigentlich? Und da gibt es eben jetzt verschiedene Grundannahmen, von denen nicht klar ist, ob die überhaupt stimmen. Die erste Grundannahme ist eben, dass überwiegend diese Personen selbst daran schuld sind oder zumindest sehr oft diese Personen selbst daran schuld sind, dass sie keine Papiere haben. Und das ist nicht belegt. Darauf hat der Sachverständigenrat Migration, Integration der Stiftung hingewiesen heute, der ja nun auch nicht verdächtig ist, irgendwie einer sehr romantischen Flüchtlingspolitik, nee, dass es dazu keine Erhebungen gibt, dass das auch die Bundesregierung nicht weiß. Und die zweite Annahme, tatsächlich werden viele nicht angetroffen, aber dass die untertauchen, ist auch erstmal eine nicht belegte Annahme, denn das darf denen ja gar nicht mehr mitgeteilt werden. Die erfahren es zwar zum Teil und das wird auch sicher zum Teil so sein, das wird auch bei den Papieren zum Teil so sein, nur hier wird einseitig in diesem ganzen nicht gut funktionierenden Abschiebewesen die Verantwortung eben auf die Betroffenen gelegt. Und nur wenn diese Annahmen stimmen, kann das alles auch was bringen. Insofern machen Fachleute da auch große Fragezeichen hinter.
Gudler, was ich mich frage in dieser ganzen Debatte ist, wo müsste man denn deiner Ansicht nach ansetzen? Wo wäre denn der effektivste Weg, um die Zahl von berechtigten Abschiebungen zu steigern, ohne dass man jetzt Menschen trifft, weiß ich nicht, die familiär oder anderweitig hier gut integriert sind. Das ist das, was ich mich eigentlich schon seit Wochen frage, seitdem ich aus diese Debatte verfolge.
Das sind, glaube ich, zwei verschiedene Fragen. Die eine Frage ist, wen will man treffen? Und da könnte man ja einfach auch Kriterien aufstellen. Also es gibt ja auch quer durch alle Parteien Leute, die sagen, wir schieben immer die falschen Leute ab, weil das diejenigen sind, derer wir habhaft werden können, sozusagen, die gesetzestreuen. Und die eben familiär gebunden sind und die man deswegen erreichen kann. Da könnte man natürlich Kriterien aufstellen, dann würden es aber noch weniger. Das würden auch nicht alle eben so wollen. Ja, die andere Frage ist die Preisfrage. Und wenn es darauf eine Antwort gäbe, dann würde man nicht zu diesen vielleicht etwas verzweifelteren Mitteln greifen. Also es hängt sehr vieles sicherlich an der Zusammenarbeit von Bund und Ländern. Da wird auch was getan. Es gibt seit Zeiten von de Maizière das sogenannte ZUR, das Zentrum zur Unterstützung der Rückreise, was im Übrigen, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, natürlich auch die freiwillige Rückreise betrifft. Wir reden hier immer nur über Abschiebungen, aber eigentlich viel wichtiger und sinnvoller ist ja die freiwillige Ausreise. Und da versucht man eben wesentlich besser auch Bund und Länder zu verzahnen. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt, Und es hängt, sagt jetzt der Sachverständigenrat, auch wieder eben ganz wesentlich an der Praxis, an der Zusammenarbeit der Behörden. Ich gebe nur zu, dass das jetzt ein bisschen nebulös klingt. Also der Stein der Weisen ist das erstmal noch nicht, mit dem man alle Probleme lösen kann, aber den gibt es vielleicht auch nicht.
Heißt aber ganz praktisch, dass man das doch am Ende immer wieder politisch ausschlachten kann, weil es letztlich ein sehr komplexes Verfahren ist, weil es keine genauen Angaben an irgendwelchen Stellen gibt, was es natürlich für die politische Diskussion auch, denke ich mal, an die AfD leichter macht, dieses Thema immer wieder zu instrumentalisieren.
Ja, ich hätte aber noch für die Frage Wirksamkeit, haben wir einen Punkt noch, wir haben einiges, was im Gesetz steht, noch nie angesprochen, aber einer wäre mir gerade noch wichtig, nämlich, dass für Leute, die Schutz zugesprochen bekommen haben in einem anderen EU-Land, die Sozialleistungen im Prinzip auf das Lunchpaket und die Rückfahrkarte gestrichen werden sollen. Und auch das nur für 2 Wochen. Und das kritisiert zum Beispiel Pro Asyl scharf, weil sie sagen, da kann gar nicht mehr geprüft werden, ob es jetzt Überstellungshindernisse gibt. Das heißt, das ist rechtsstaatlich eine ganz schwierige Regel. Dass sie wirksam ist, kann aber natürlich sein. Also, dass Leute dann eben doch, sei es in die Niederlande oder sei es auch in ein Land wie Bulgarien oder Griechenland gehen, wenn sie hier keine Sozialleistung bekommen, das wird sehr unterschiedlich sein, je nachdem, ob die Leute hier auf dem Schwarzmarkt was gefunden haben oder nicht. Also.
Interessant finde ich ja auch die Entstehungsgeschichte dieses Gesetzes so ein bisschen, weil wenn ich mich erinnere, war das sehr lange in der Ressortabstimmung und dann haben wir mal versucht, diesen Gesetzentwurf zu bekommen und bekam ihn dann auch. Und dann war das eine lange, lange Liste an, wenn man es überspitzt sagen möchte, Grausamkeiten, die man sich überlegt hat. Und da ist dann von der SPD durchaus, glaube ich, Protest gekommen. Am Ende hatte man aber das Gefühl, da darf sich die Union doch auch austoben. Und es ist von der SPD ziemlich viel akzeptiert worden. Also es war zumindest so mein Eindruck, oder Gudula?
Das war auch mein Eindruck. Ich glaube, aus mehreren Gründen von Seiten der SPD. Zum einen muss man sagen, sie haben einiges rausverhandelt hinter den Kulissen. Zum anderen ist es seit einiger Zeit ja so, dass die SPD einfach nicht mit dem Thema in Verbindung gebracht werden will und sich deswegen öffentlich auch nicht verkämpfen will. Das spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle. Und dann gibt es den dritten Punkt, und das ist vor allem das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Und die Gesetze sind nicht nur die, aber vor allem die beiden sind politisch verknüpft. Und da wollte die SPD eben lieber mit ihrer positiven Botschaft kommen, als sich an dem anderen Gesetz abarbeiten. Was allerdings Methode hat, was bei diesen Themen immer wieder so ist, sodass dann auch wirklich erstaunliche Sachen durchkommen.
Ja, obwohl ich das Gefühl habe, das ist ein grundsätzliches, in Anführungsstrichen, Problem der Koalition. Also zumindest ist das so mein Eindruck, dass jeder versucht, im Moment gerade seine Punkte dort zu setzen, wo er für sich den meisten Effekt oder die meisten positiven Dinge herausholen kann und in dieser Koalition nicht wirklich an einer gemeinsamen großen Vision, die man ja vielleicht bräuchte, wenn man die Steuerschätzung anguckt, wenn man das Thema wie Klimaschutz und so anguckt. Das wäre eigentlich gut. Und ich habe das Gefühl, dass eben bei solchen Themen man es genau merkt, dass man gerne dem anderen Dinge überlässt, aber dafür dann auch selber darauf dringt, wieder selber Dinge durchsetzen zu können. Und ich finde das ehrlich gesagt im Moment für den Zustand der Koalition ganz, ganz schwierig.
Ja, es ist ja interessant, dass dieses Thema eigentlich in der Koalition oder in den Auseinandersetzungen der Koalition seit einigen Monaten so gut wie gar keine Rolle mehr spielt. Da wird positiv gesehen das Fachkräfteeinwanderungsgesetz nach dem Motto, das ist ein großer Fortschritt, von der Wirtschaft gewünscht. Alle drängen darauf, dass da endlich was passiert. Aber ansonsten bestimmt das in den internen Auseinandersetzungen der Koalition oder spielt das wirklich keine Rolle mehr. Da geht es dann um die Grundrente, um den Solidaritätszuschlag und all die anderen
aber
Fragen, die sich in den Vordergrund gespielt haben.
Aber auch da gibt es viel Quid pro quo, ne? Kaum gemeinsames dran arbeiten, sondern sehr viel, jeder macht das.
Ja, aber vielleicht auch mit der politischen Absicht, einem anderen politischen Gegner die Luft zu nehmen und dieses Thema eben gar nicht mehr so in den Vordergrund zu spielen, sondern es durchzuziehen mit pragmatischen Lösungen, wie schwierig die im Einzelfall auch sein mögen, und damit auch der AfD ein Stück weit eben die Öffentlichkeit zu nehmen, weil man über andere Fragen diskutiert, die nicht mehr die originären Themen der AfD beispielsweise sind.
Das hätte man auch vielleicht schon von der Zeit machen können.
Ja, und ich glaube, dass das da auch gerade in den Unionsparteien durchaus unterschiedliche Richtungen gibt. Da gibt es diejenigen, die sagen, wir müssen sehr doll zeigen, dass diese pragmatischen Lösungen, die wir anstreben, da auch, dass wir da wirklich was tun. Es gibt diejenigen, die da lieber noch leiser mit umgehen würden. Aber diesen Eindruck habe ich auf jeden Fall auch, ja.
Ich war ja gestern Abend bei der Veranstaltung beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag, wo Sie Andrea Nahles und Ralf Brinkhaus gegenübergesetzt haben, in der Hoffnung, dass es auch einen Koalitionsstreit gibt. Davon war nichts die Rede. Ich habe ja dann in meinem Beitrag auch vom politischen Konstruktivismus geredet. Also, da wurde nicht wirklich gestritten.
Ja, aber was wurde denn da gesagt? Ich frage mich das eigentlich seit gestern, Volker. Ich hätte gerne mit dir vorher mal drüber geredet, weil ich das wirklich interessant fand, irgendwie Nahles und Brinkhaus mal zusammen zu sehen. Worüber hat man sich inhaltlich ausgetauscht und wie wirken denn die beiden miteinander? Ich habe die noch gar nicht, also ich finde, Brinkhaus wirkt ja manchmal so ein bisschen so kühl, ich will nicht sagen arrogant. Andrea Nahles, man kennt sie ja, schießt ja dann auch manchmal gerne übers Ziel hinaus.
Ja. Ich habe die ja nicht zusammen, ne?
Auf einer es fing Bühne. Schon ganz gut damit an, dass Andrea Nahles wohl die Veranstalter gefragt hat, warum eigentlich dieses Thema? Es läuft, es läuft, es läuft. Also man hat natürlich in der Debatte gesehen, da gibt es unterschiedliche Ansichten zur CO2-Steuer oder auch zur Frage, wie es mit der Klimapolitik weitergehen soll oder auch bei der Grundsteuer. Jeder hat so seine Position formuliert, hat gesagt, das sind unsere Anliegen, aber wir werden uns in dieser Koalition da schon zusammenraufen und am Ende vernünftige Ergebnisse bringen. Also das war wirklich von beiden Seiten am Ende darauf gemünzt, nach dem Motto, auch wenn der politische Streit gegeben ist, wir werden uns zusammenraufen und gar keine Zweifel daran, dass diese Koalition, wie das ja auch immer wieder in den letzten Tagen hervorgebracht wurde, in kürzester Zeit auseinanderbrechen
wird. Ja, das würde ich vielleicht auch in Frage stellen, ob sie auseinanderbrechen wird, aber diese Betonung, dieses Konstruktiven, wir werden da schon was auf den Weg bringen. Ich sehe im Moment nicht, dass man da etwas Großes auf den Weg bringt und dass man da wirklich mehr als einen Minimalkonsens hinkriegt. Also es ist, finde ich, irgendwie schwierig. Also ich habe gestern den Koalitionsausschuss kommentiert und habe nochmal zurückgedacht, vor einem Jahr war in Murnau ein Treffen der Koalitionsspitzen. Da hat man sich getroffen und hat groß den Geist von Murnau beschworen. Damals noch war Volker Kauder dabei und wie positiv man jetzt zusammenarbeitet und wie toll das alles ist. Und man hat Teambuilding betrieben, aber ich habe das Gefühl, dass man sich nach wie vor noch in dieser Teambuilding-Phase, in dieser Zusammenfindungsphase befindet und dass ich, ja, so richtig finde ich, fehlt immer noch der Spirit.
Aber es ist natürlich auch immer wieder unsere Art, vor allem auf die Streitpunkte zu gucken und vor allem jetzt zum Beispiel eben auch nach der Steuerschätzung zu gucken auf diese beiden Themen, über die wir jetzt schon angerissen haben. Das heißt einmal Soli und einmal Grundrente auf der anderen Seite. Wenn man sich anguckt, was gestern im Kabinett war, das war allein aus dem Justizministerium die StPO-Reform Eckpunkte.
Entschuldigung, könntest du es Gudler StPO für alle Nicht-Juristen?
Strafprozessordnung, da kann man sich jetzt über das, was vorgelegt wurde, streiten, aber das ist auf jeden Fall einer der Punkte, auf die lange gewartet worden war. Es ist das Abmahnwesen, was die Datenschutzgrundverordnung oder Unwesen betrifft, soll eben strenger geregelt werden und andere Sachen mehr. Es war eben einiges im Kabinett, was läuft. Also es ist ja die ganze Zeit so, dass durchaus die eine Regierungsarbeit, die auch tatsächlich wesentliche Fragen anspricht, durchaus läuft, obwohl man sich nicht so richtig mag.
Ja, und aber es gibt halt noch so viele Begleiterscheinungen. Also wenn man mal überlegt, da sind diese Personaldebatten, von denen immer betont wird, die seien alle schon beiseite gelegt, aber das stimmt halt nicht. Ich meine, heute, wenn man überlegt, gab es dieses Interview von Angela Merkel, das Süddeutsche Zeitung etwas, würde ich sagen, überinterpretiert worden ist, dass sie sich dazu geäußert hat, dass sie sich in Europa mehr einbringen wird und jeder hat gleich gesagt, sie geht nach Brüssel.
Wie gut, dass sie schnell dazu Stellung nehmen
konnte. Ja, sie hat es dementiert dann, genau. Aber diese Frage schwebt natürlich über allem, was passiert im Kanzleramt, dann auch jetzt ganz kurzfristig wird die nächste Frage sein, was passiert im Kabinett überhaupt? Also wer folgt Katharina Barley nach? Nutzt man das vielleicht für eine Kabinettsumbildung? Diese Fragen sind nicht geklärt. Die SPD, die nicht aus dem Knick kommt, der Europawahlkampf, was passiert, wenn die Europawahl schief geht? Das sind so Begleiterscheinungen, die das der Großen Koalition noch schwerer machen.
Ja, aber ich will mal kurz zurück auf deinen großen Wurf. Es kann in einer Koalition, die von so politischen Partnern geprägt ist, den großen Wurf nicht geben. Es sei denn, man hätte tatsächlich einen Punkt, wo man sich einig wäre. Die Kunst der Koalition ist der Kompromiss. Und das ist das Elend des langen Geschäfts, eben in allen Feldern, sei es die Grundrente, sei es den Soli, irgendwann einen Kompromiss zu formulieren, mit der keiner Seite wirklich glücklich ist, aber mit dem man leben kann. Das ist wohl oder übel die Kunst einer Koalition. Das macht es für uns als Beobachter immer schwierig, weil man immer immer denkt, jetzt muss doch da mal eine konkrete Entscheidung kommen. Aber gleichzeitig ist das die einzige Möglichkeit, in so einem Bündnis überhaupt vernünftig zusammenzuarbeiten.
Volker, was mich noch interessieren würde, nochmal auf diese Veranstaltung der IHK zurückzukommen mit Brinkhaus und mit Nahles. Welche Rolle hat denn da eigentlich die Europawahl gespielt? Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, es ist auch hier im politischen Berlin so ein abstrakter Termin, dieser 26. Man betrachtet es oder man denkt es, finde ich, viel mehr in so diesen Punkten des Personaltableaus, was dann passieren würde im Kabinett, vielleicht auch im Kanzleramt. Wurden da irgendwie nochmal vielleicht ein paar inhaltliche Punkte gesetzt, Volker?
Nein, das ist eigentlich gar nicht. Das Thema war ja die Große Koalition, ein Jahr Große Koalition, nach vorne geschaut, wurde eigentlich so gut wie gar nicht, nur mit dem Appell der Wirtschaft eben zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz zu kommen und da eine vernünftige Lösung hinzubringen. Und dann gab es immer wieder mal die Beschwörungsformeln, dass gerade so ein Land wie Deutschland auf Europa angewiesen ist. Aber ein großes Thema war das tatsächlich nicht. Der Blick war ja viel stärker auf das vergangene Jahr gerichtet, nach dem Motto, wie und wo hat sich die Große Koalition zusammengerauft und hat sie noch eine Zukunft? Und das haben die beiden eigentlich sehr elegant vor allen dahingelegt und gesagt, es läuft und wir werden auch weiter willens sein, zusammenzuarbeiten. Natürlich, bis sich wieder irgendetwas konkret ändert. Natürlich wird die Europawahl oder viel stärker noch die Landtagswahl in Bremen möglicherweise die innerparteilichen Debatten verändern. Und dann stellen sich neue Fragen, aber bislang ist das nicht der Fall und solange hält man noch ruhig.
Was bei der Europawahl ja auch eine große Rolle spielt, also das kommt, finde ich, noch dazu, man schaut nicht nur auf Personal, sondern man schaut auch, wie ist dann die Zusammensetzung im Europaparlament, ja, wie stark werden eigentlich die Rechtspopulisten werden. Und damit sind wir bei unserem zweiten Thema, nämlich der AfD. Die hat ja in der letzten Zeit etwas Aufmerksamkeit auch bekommen durch, wie nennt man das, Medien, in einer Art Medienkongress oder...
Erst war ein Medienkongress, AfD-Medienkongress. Sie haben gesagt, für freie Medien, also das ist jetzt wirklich das Framing, das Wording der AfD, wie Sie es dort genannt haben. Letzte Woche Samstag war das, im Bundestag, in den Räumlichkeiten des Bundestags. Und ich finde, es ist durchaus eine bemerkenswerte Veranstaltung gewesen, wo es sich durchaus lohnt, sie sich nochmal anzuschauen, wenn auch nur von fern, weil, man muss das ganz deutlich sagen, die etablierten Medien, auch die Berichterstatter, die hier in Berlin, wie zum Beispiel Volker und ich, regelmäßig über die AfD berichten, zu den Parteitagen regelmäßig gehen, zu den Presserunden gehen, zu den Pressekonferenzen der Fraktion gehen, die waren alle erstens nicht eingeladen und in meiner Wahrnehmung auch explizit ausgeladen worden im Vorfeld.
Was war denn das Ziel? Also ich hab das gelesen und habe mich gefragt, was will man denn da erreichen? Eine medienpolitische Debatte?
Die Idee war tatsächlich, die eigenen Medienblocker, die eigene Szenerie zu stärken. Es gibt ja im Umfeld der AfD eine ganze Menge von kleinen rechten Verlagen, von aktiven Bloggern, die wir alle nicht so nah kennen, aber die sehr aktiv sind, die im Netz vor allen Dingen aktiv sind und die natürlich eine starke Verteilungswirkung für die AfD haben. Und die sollten über diese Konferenz gestärkt werden, weil wir sind mittlerweile, Lügenpresse, das Wort ist allgegenwärtig, aber jetzt haben sie nur neues. Genau, jetzt haben sie sogar noch ein neues Wort gegründet. Wir sind die Erziehungsmedien. So ist jetzt der neue Slogan, der kommt, weil nach Motto, wir sind rot-grün versifft, das Argument kommt ja immer wieder und sind alle daran bestrebt, die Menschen auch in diese Richtung zu erziehen. Was natürlich nicht der Fall ist, aber der Glaube wird zumindest von der AfD gefördert.
Ja, also was ist passiert? Nochmal kurzer Rückblick. Es waren ungefähr 80 Blogger eingeladen, sehr unterschiedlich. Das sind Leute, die sich unter anderem auf YouTube äußern oder die sich viel auf YouTube äußern. Aber das sind alte und neue Blogs gewesen. Einige Namen, zum Beispiel PI News, Politically Incorrect aus München. Ganz interessant, da komme ich nachher gleich nochmal drauf zu sprechen. Kompakt war da, dieses Magazin unter anderem von Jürgen Elsässer als Chefredakteur, wobei Jürgen Elsässer als prominente Figur überhaupt nicht da war, der war in Chemnitz an dem Tag. Und dann halt auch Medien, die unter anderem auch den Identitären zuzuordnen sind. Und ungefähr, ich würde mal sagen, so 10 bis 15 Abgeordnete aus der Bundestagsfraktion, Mitarbeiter teilweise auch, die sich dann dort getroffen haben. Eine der wichtigsten Figuren, die dabei waren, maßgeblich auch für den Überraschungsgast Milo Yiannopoulos gesorgt haben, war David Berger, der Theologe, man kennt ihn noch als ehemaligen katholischen Theologen, der aber sich davon entfernt hat und mittlerweile einen Blog betreibt, Philosophia Perennis, und dort sehr AfD-nahe Positionen vertritt. Wenn man sich jetzt fragt, warum hat sich die AfD eigentlich die ganze Arbeit gemacht, gab es ein ganz interessantes Interview mit Nicole Höchst, die ist Bundestagsabgeordnete aus der AfD-Bundestagsfraktion, mit Stefan Bauer, der einen YouTube-Kanal betreibt, sich selber als Hobbyjournalist bezeichnet und als Hobbyjournalist, der die Fragen stellt, die die etablierten Medien nicht stellen. Und sie hat zwei ganz interessante Antworten gegeben.
Wir möchten einfach gerne aus diesem Verlies des Vergessens, Verschweigens und möglichst nur Berichtens, wenn man irgendeinen Skandal aus irgendwas machen kann, herauskommen. Dabei haben wir nicht vergessen, wem wir es zu verdanken haben, dass wir überhaupt hier sind im Deutschen Bundestag und auch in allen Landesparlamenten. Und das sind die freien Medien.
Ja, also das ist meiner Ansicht nach der Schulterschluss, den man dort durchhört. Man wolle dort keinen wohlwollenden Journalismus sich jetzt heranziehen, aber man wolle auf jeden Fall die Zusammenarbeit stärken, auch die Koordination dieser Medien untereinander stärken. Und ein Zielbild hat Nicole Höchst in diesem Interview mit Stefan Bauer auch noch formuliert.
Also wir müssen einfach schauen, dass wir das so ein bisschen machen wie in den USA. Da gibt es ja die eigene Presse für die Progressives, Democrats. Und auf der anderen Seite die Presse für die Conservatives, Republicans. Und das brauchen wir auch. Früher hatten wir das mal. Ich weiß gar nicht genau, wann das verloren gegangen ist, aber es ist schon einige Zeit her.
Tja, also die eigene Presse, das brauchen wir auch. Das ist eigentlich das Fazit, was ich so mitnehme von Nicole Höchst. Es gab noch eine interessante Begrüßungsrede von Martin Renner, Gründungsmitglied der AfD, Bundestagsabgeordneter. Der hat genau diesen Punkt der Haltungsjournalisten auch aufgegriffen und er sieht Politik und die Haltungsjournalisten gemeinsam in einer Phalanx, die sich die Aufgabe genommen hat, den Nationalstaat abzuschaffen. Martin Renner, der Bundestagsabgeordnete, sieht Deutschland damit mit einem Bein im Totalitarismus und die alternativen Medien, die dort eingeladen wurden, die sollen nicht nur die Politik, sondern ich finde, das ist noch ein interessanter Seitenaspekt, auch die sogenannten Haltungsjournalisten, Zitat, unter Beobachtung nehmen und kritisieren, was dort an Haltung präsentiert wird. Das sind die Schulterschlüsse, die man dort probiert hat. Ich glaube, zum größten Teil ist das aufgegangen. Also man hat sich dort recht selbstbewusst präsentiert. Es wurde dann auch von teilnehmenden Abgeordneten der AfD von Sternstunden des Journalismus gesprochen, die man dort erlebt habe. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, dass das im Vorhinein für einige Aufwallungen auch innerhalb der Fraktion gesorgt hat. Vor allem dieser Auftritt von Milo Yiannopoulos, der hat da für einige Debatte dann gesorgt. Und ich weiß nicht, Volker, du warst ja dann am Dienstag, wenige Tage danach, in dieser obligatorischen Dienstagspresserunde von Bernd Baumann. Da wurde das ja auch nochmal heftig diskutiert.
Ja, es gab tatsächlich dann nochmal viele Erklärungsversuche. Peter Bistron war extra da in dieser Runde und hat nochmal klargestellt, dass die etablierten Medien eigentlich nicht ausgeladen worden seien. Es seien Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, auch von der Welt, da gewesen. Wir haben dann nachher recherchiert, beziehungsweise ein Kollege hat recherchiert und herausgefunden, das waren Kollegen, die vor 10 Jahren nur was für die Welt geschrieben haben.
Kann mich auch erinnern, dass die Welt offiziell bei Twitter das dementiert hat, dass sie anwesend waren.
Genau, es war also kein offiziell Geladener da. Dass es auf der anderen Versuche gibt, politische Versuche gibt, eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen für die AfD, das ist verständlich, das ist nachvollziehbar, aber es passiert natürlich typischerweise wieder für die AfD in einem Rahmen, dass es für alle anderen Beobachter als dubios erscheinen muss. Alle anderen politischen Bewegungen hatten auch ihre Gegenöffentlichkeiten. Zu Zeiten der Grünen wurde die Taz geschaffen als ein quasi wichtiges Publizitätsorgan, das es ja auch heute noch ist. Das ist in weiten Teilen legitim, aber die Art und Weise, wie die AfD das wieder aufzieht, mit einer Geheimniskrämerei, mit der Ausleitung der etablierten Medien, man will sich eben dabei nicht beobachten lassen.
Naja, und man will vielleicht auch für sich positiv ein Bild dadurch schaffen, oder? Also, dass dieses Wir unter uns und die Wagenburg, ist das
nicht, ja, die Opferrolle und die Wagenburg.
Ja. Also wir nehmen das ja als dubios und geheim war, aber diejenigen, die dabei waren, die sagen ja dann, also nehmen das ja entsprechend positiv wahrscheinlich auf.
Ja, also zum Beispiel, es gab rechte Blogger, die sich dann ausgetauscht haben und das fand ich ganz interessant, weil es gibt noch eine interessante Personalie, die so ein bisschen untergeht, und zwar, das ist Ralf Höcker. Ralf Höcker ist Medienanwalt aus Köln, ist Mitglied der CDU, unter anderem auch in der Werteunion, über die wir schon gesprochen haben, und der hat dort einen Vortrag gehalten über die Rechtssicherheit von Öffentlichkeitsarbeit, hat meinen Informationen nach auch Parteifreunden gegenüber das rechtfertigt, hat gesagt, das wäre quasi ein Standardvortrag, den er öfter mal halten würde gegen Geld. Aber offensichtlich ist das in diesen Kreisen auch bei den rechten Bloggern als sehr, sehr positiv wahrgenommen worden, auch als Weiterbildung, als hilfreich wahrgenommen worden. Es gibt hier eine kurze Videosequenz, wo Oliver Flesch, das ist einer dieser Blogger, mit mehreren anderen Bloggern dann darüber diskutiert, was sie so mitgenommen haben.
Und ja, der Austausch mit den Medienschaffenden, mit Kollegen quasi. Und ja.
Wie fandst du die Vorträge?
Ja, das von Höcker fand ich sehr gut. War auch wichtig für uns, dass wir da auch juristisch beraten sind.
Ja. Tja, also Weiterbildung für das Medienumfeld der AfD.
Und jetzt nochmal, also glaubt ihr, es wird sich daraus noch mehr tatsächlich sowas entwickeln, wie es sich für die, wie eben du das gerade beschrieben hast mit der Taz, dass man irgendwie so eine, also man ist auf dem Weg zu einer Gegenöffentlichkeit, aber wird es sich noch verstärken oder gibt es irgendwo eine Grenze vielleicht?
Das ist ja zumindest die Hoffnung, die man ein Stück weit damit verknüpft. Aber die Fragen wurden offenbar auch gestellt. Also das weiß ich auch nur aus sekundären Quellen, dass eben die große Frage der Finanzierung solcher Medien oder auch der Rechtssicherheit solcher Medien, die müssten ja auch ganz schnell auch mit Verleumdungsklagen etc. rechnen, wo dann eben Rechtsanwälte gefragt werden, um sie dann wieder in Schutz zu nehmen. Aber die große Finanzierungsfrage, all das ist noch nicht gestellt, da ist noch nichts etabliert. Und natürlich soll die AfD mit den Mitteln, die da im Moment politisch fließen, auch eine Hilfestellung leisten können, weil über den ganzen Apparat möglicherweise Mittel mobilisiert werden können. Aber da gibt es noch gar keine Beschlusslage, nichts dergleichen. Das sind jetzt erste Versuche und da wird man sehen müssen, ob da weitere Folge, also ob daraus etwas folgt.
Also wobei zu beobachten. Wobei man halt auch sagen muss, es sind Fraktionsmittel für diese Veranstaltung geflossen. Das wurde uns dann bestätigt und das ist halt auch eine Frage, wo die Grünen dann zum Beispiel sagen, grüne Abgeordnete, da muss dann halt auch der Bundesrechnungshof mal schauen, ob diese Mittel dann überhaupt legitim verwendet wurden. Das ist die große Frage, die sich dann möglicherweise organisatorisch da noch dran anschließt.
Also weiter unter Beobachtung. Mit Blick auf die Uhr machen wir an dieser Stelle einen Punkt. Es gibt auch den ein oder anderen von uns oder die ein oder andere, die noch ins Programm muss. Wir freuen uns, dass Sie wieder zugehört haben und freuen uns auch wie immer über Rückmeldungen unter politikpodcast@deutschlandfunk.de oder über unseren Twitter-Account dlf-berlin. Gerne auch nochmal weitere Meinungen, ob man die 100. Folge, die ja sehr bald ansteht, gerne mit Publikum machen möchte. Wir haben schon ein paar Rückmeldungen bekommen, freuen uns aber über weitere. Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.